Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
Mit Maike Rosenplänter.
Ja, ich gebe zu, manchmal bin ich genervt von Wahlen. Im Vorfeld ständig langweilige Werbung im Fernsehen, massenhaft Talkshows, wo jeder versucht, sich als das Beste überhaupt darzustellen. Und dann am Wahltag in diesen meist komisch riechenden Wahllokalen Schlange stehen, um in einer kleinen Box Kreuzchen zu machen. Boah, anstrengend. Aber es ist unsere Pflicht als Bürger. Und es ist vor allem unser Recht. Wir dürfen mitbestimmen, wer die nächsten Jahre unsere Meinung vertritt. Klar, am Ende kommt nicht zu 100% das raus, was wir uns gewünscht haben. Dafür gibt es einfach zu viele Menschen mit zu vielen verschiedenen Meinungen in unserem Land. Aber wir haben das Recht, unsere Meinung kundzutun. Unabhängig davon, welche Haarfarbe wir haben, an welchen Gott wir glauben oder ob wir einen Penis oder Brüste haben oder auch beides. Und das ist nicht selbstverständlich. Bis vor 100 Jahren durften Frauen in Deutschland nicht wählen. Meine Urgroßmutter war gerade 21 Jahre, als Frauen Wahlrecht bekamen, und sie durfte als eine der ersten mitbestimmen. Das war für sie so besonders, dass sie an der Wahlurne ohnmächtig geworden ist. Warum das so besonders war und wie es dazu kam, dass Frauen auf einmal auch wählen durften, das besprechen wir in dieser einen Stunde History.
Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld.
Hi. Nicht, dass du hier auch ohnmächtig wirst.
Darüber bin ich schon hinaus. Das wäre in der ersten Sendung so gewesen.
Sehr gut.
Aber zurück zu 1919. Da haben Frauen nämlich das Recht bekommen zu wählen. Wie war denn damals die Situation von Frauen in Deutschland?
Also aus heutiger Sicht würde ich sagen, nicht gut. Wie es die Frauen damals selber empfunden haben, das steht natürlich auf einem ganz anderen Blatt. Aber für uns ist das wirklich sehr schwer vorstellbar, dass Frauen nicht wählen durften. Sie konnten keinen Hochschulabschluss machen. Sie durften nicht Mitglied einer Partei oder einer Gewerkschaft werden. Sie hatten keinerlei Funktionen in irgendwelchen staatlichen Behörden, es sei denn als Tippsen, also Schreibkräfte. Die Tatsache, dass sie keine ordentliche Bildung erlangen konnten, betonierte natürlich diesen Zustand und er verhinderte ein Entkommen aus dieser von Männern gemachten Falle. Wobei man auch hier einschränken muss, dass vielleicht weder Männer noch Frauen, jedenfalls in ihrer Mehrheit, auf die Idee gekommen sind, daran etwas zu ändern. Anders gesagt, beide Geschlechter hatten sich zumindest teilweise mit der Situation arrangiert.
Aber keine ordentliche Bildung? Wieso das? Deine Mädchen sind doch auch zur Schule gegangen und haben dort die gleiche Bildung bekommen wie Jungs, oder?
Naja, sie sind natürlich zur Schule gegangen, aber in der Regel eben nur so lange, wie es zur Führung eines Haushaltes oder zur Pflege der vielen Kinder notwendig war. Wenn es weitergehen soll, etwa auf eine Universität, dann war Schluss. Das ging nicht. Als eine der ersten Frauen im deutschsprachigen Raum wurde 1892 die Schriftstellerin Ricarda Huch promoviert, allerdings an der Universität in Zürich. Ansonsten gingen die Mädchen auf sogenannte höhere Töchterschulen. Dort lernten sie, charmante Gastgeberin und eine gute Ehefrau zu sein. Auf dem Lehrplan dieser Schulen standen Musik, Kunsthandwerk, die Literatur der deutschen Klassiker und Konversation. Aber die harten Fächer Mathematik oder Naturwissenschaften, Sprachen, Geisteswissenschaften, all das war für Frauen bis zum Anfang der Weimarer Republik in Deutschland versperrt.
Und dann gab es Frauen, die waren auf einmal mit dieser Situation nicht mehr zufrieden. Im 19. Jahrhundert, 1865, wurde dann der Allgemeine Deutsche Frauenverein gegründet. Welche Ziele hatte der?
Naja, also all das, was wir eben gerade als Mangel beschrieben haben, das sollte natürlich behoben werden. Also forderten die Frauen dieses Verbandes Bildungschancen für Frauen, oder meinten sie nicht Handarbeiten mit, sondern eben wissenschaftliche Ausbildung. Sie wollten die Berufstätigkeit der Frauen fördern. Industrie- und Handelsschulen für Frauen sollten eingerichtet werden. Also, sie wollten auch in Männerberufe vordringen. Ganz modern forderten sie gleichen Lohn für gleiche Arbeit. Es sollte Schluss sein mit ungerechter und schlechterer Bezahlung im Vergleich zu den Männern. Sie forderten Mutterschutz, den es bis dahin nicht gab. Frauen bekamen ihre Kinder und gingen daneben noch arbeiten. Nicht selten verrichteten sie dabei schwere körperliche Arbeit. Das sollte ebenso beendet werden, wie sie das Wahlrecht für Frauen forderten. Also, es waren meiner Meinung nach berechtigte Forderungen, mit denen die Frauen am Ende des 19. Jahrhunderts an die Öffentlichkeit gingen.
Bei solchen Bewegungen ist ja oft das Problem, dass es viele kleinere Gruppierungen gibt, die im Großen und Ganzen für eine gemeinsame Sache eintreten, sich aber im Detail nicht so ganz einig sind. Wie war das denn bei der Frauenbewegung Anfang des 20. Jahrhunderts?
Also sie war ziemlich einig, das kann man wohl sagen, aber eben nur ziemlich. Ende März 1894 wurde eine Art Dachverband für alle Frauenvereine in Deutschland gegründet. Diesem Bund Deutscher Frauenvereine traten im ersten Jahr 65 Vereine bei. 1901 waren es bereits 100 1937 und 1913 sogar 2200. Kurz vor Beginn des Ersten Weltkrieges waren 500.000 Frauen in diesem Dachverband organisiert. Diese große Zahl kriegte man natürlich nur deshalb zusammen, weil die Forderungen gemäßigt und allgemein gehalten waren. Und genau deshalb war zum Beispiel die sozialistische Frauenbewegung nicht in diesem Dachverband organisiert.
Was war an der Anlass?
Das kann man eigentlich ganz gut an einem Zitat der Chefin dieser sozialistischen Frauen ablesen. Während die anderen Frauenvereine die soziale Stellung an der Allmacht der Männer festgemacht haben, sagte Clara Zetkin, das war die Chefin, ich gehe davon aus, sagte sie, und jetzt kommt pure sozialistische Weltanschauung, Zitat, dass der letzte Grund der jahrtausendealten niedrigen gesellschaftlichen Stellung des weiblichen Geschlechts nicht in der jeweils von Männern gemachten Gesetzgebung, sondern in den durch wirtschaftliche Zustände bedingten Eigentumsverhältnissen zu suchen ist. Man mag heute unsere gesamte Gesetzgebung dahingehend abändern, so bleibt die gesellschaftliche Versklavung in härtester Form weiter bestehen, ihre wirtschaftliche Abhängigkeit von ihren Ausbeutern. Zitat Ende.
Harter Tobak. Aber um die vollständig aufzuheben und eine komplette Gleichberechtigung zu erreichen, daran arbeiten wir ja heute noch. Vor 100 Jahren haben Frauen in Deutschland erstmals das Recht bekommen, wählen zu gehen. Unser Thema heute in dieser einen Stunde History.
Deutschlandfunk Nova.
Stellt euch mal vor, ihr dürftet keinen Mietvertrag unterschreiben, kein eigenes Konto einrichten, nicht in eine Partei eintreten und auch nicht wählen. Und das nur, weil ihr nicht das richtige Geschlecht habt. War so hier in Deutschland bis vor 100 Jahren. Wie es dazu kam, dass es anders wurde, das erzählt uns Grit Eggerichs aus dem History-Team.
An das deutsche Volk, die aus der Revolution hervorgegangene Regierung, deren politische Leitung rein sozialistisch ist, verkündet schon jetzt mit Gesetzeskraft Folgendes.
10. November 1918. 4 Jahre Weltkrieg und 47 Jahre Kaiserreich sind Vergangenheit. Aber auch ein halbes Jahrhundert Kampf für das Frauenwahlrecht.
Alle Wahlen zu öffentlichen Körperschaften sind fortan mit dem gleichen, geheimen, direkten, allgemeinen Wahlrecht für alle mindestens 20 Jahre alten männlichen und weiblichen Personen zu vollziehen.
Das ist revolutionär. Nur kaum jemand feiert. Einer der größten Siege der deutschen Frauenbewegung ging so ziemlich unter vor 100 Jahren, weil andere Dinge wichtiger scheinen. Der Krieg ist endlich zu Ende, eine deutsche Republik wird gegründet.
Wandlung ist das unwandelbarste aller kosmischen Gesetze.
Hedwig Dohm ist zu diesem Zeitpunkt 88. Als sie halb so alt war, hat sie zum ersten Mal explizit das Wahlrecht für Frauen gefordert. Das war 1873.
Die Frauen sind den Gesetzen unterworfen, die andere gemacht haben. Ich frage jeden aufrichtigen Menschen, wären Gesetze wie die über das Vermögensrecht der Frauen, über ihre Rechte an den Kindern, über Ehe, Scheidungen und so weiter, denkbar in einem Land, wo die Frauen das Stimmrecht ausübten?
Sie war ihrer Zeit voraus. Die Frauenrechtlerinnen vom Allgemeinen Deutschen Frauenverein hatten vor solchen Statements Angst. Und so fand Dohm in den 70er und 80er Jahren des 19. Jahrhunderts kaum Verbündete unter den Frauen. Und erst recht nicht unter den Männern.
Die Frauen fordern das Stimmrecht als ihr Recht. Aber man wird uns darauf warten lassen bis zum jüngsten Tag und sich inzwischen auf das Gottesgericht berufen, welches die Frau durch den Mangel eines Bartes als unpolitisches Wesen gekennzeichnet hat.
Auch die Arbeiterbewegung war zu dieser Zeit antifeministisch. Das änderte sich erst auf Drängen von August Bebel. Der Sozialist Bebel beschäftigte sich mit dem Phänomen Frau wissenschaftlich. Er dachte nach, er beobachtete, er las, was andere geschrieben haben und kam zu dem Schluss:
Es gibt keine Befreiung der Menschheit ohne die soziale Unabhängigkeit und Gleichstellung der Geschlechter.
August Bebels Buch Die Frau und der Sozialismus wurde Ende des 19. Jahrhunderts zu einem Bestseller. Aber bis Gleichberechtigung wirklich zu einem Ziel der Sozialisten wurde, verging noch viel Zeit. Clara Zetkin war die zweite große sozialistische Kämpferin für Frauenrechte.
Arbeiterinnenrechte.
Für bürgerliche Frauen wollte sie sich nicht einsetzen. Und sie fokussierte sich auch nicht allein auf das Wahlrecht. Auf dem Internationalen Arbeiterkongress hielt sie 1889 eine Rede.
Das Stimmrecht ohne ökonomische Freiheit ist nicht mehr als ein Wechsel, der keinen Kurs hat. Nur in der sozialistischen Gesellschaft werden die Frauen in den Vollbesitz ihrer Rechte gelangen.
Nun zeigt der weitere Verlauf von heute aus betrachtet, dass Frauen weder in kapitalistischen noch in sozialistischen Gesellschaften automatisch in den Vollbesitz ihrer Rechte kommen. Clara Zetkin wurde spätestens um die Jahrhundertwende klar, dass Gender-Klischees nicht so schnell verschwinden.
In der Theorie sind die Genossinnen schon gleichberechtigt. In der Praxis aber hängt der Philisterzopf den männlichen Genossen noch ebenso im Nacken wie dem ersten besten Spießbürger.
In den anderen Parteien regierten andere Arten von Spießbürgern. Egal ob konservativ, liberal oder sozialdemokratisch, die Männer saßen im Sessel, rauchten, handelten Deals aus und ignorierten oder überstimmten die Frauen.
Man kommt sich auf dem Gebiet der Frauenfrage immer wie ein Wiederkäuer vor. Das liegt an der Taktik der Gegner.
Wir schreiben das Jahr 1910. Hedwig Dohm ist inzwischen fast 80, aber sie hat die Hoffnung noch nicht aufgegeben.
Glaube nicht, es muss so sein, weil es nie anders war. Unmöglichkeiten sind Ausflüchte für sterile Gehirne.
In Deutschland half 1918 der verlorene Krieg, das Frauenwahlrecht durchzusetzen. Clara Zetkin hatte lange vorher bewirkt, dass das allgemeine Wahlrecht im SPD-Parteiprogramm stand. Und die SPD war jetzt Teil der Übergangsregierung und verkündete ihr Programm einfach mal als Gesetz.
Für alle mindestens 20 Jahre alten männlichen und weiblichen Personen zu vollziehen.
Das war vor 100 Jahren. Seit gut 13 Jahren haben wir eine Bundeskanzlerin.
Niemand lacht ein junges Mädchen heute mehr aus, wenn es sagt, dass es später einmal Ministerin oder sogar Bundeskanzlerin werden will. Es soll sogar schon Fragen geben, ob es auch ein Mann werden darf.
Aber von einer angemessenen Repräsentation im Parlament sind wir noch weit entfernt. 31% Frauenanteil im Bundestag in dieser Legislaturperiode. Frauen werden nach wie vor für gleiche Jobs schlechter bezahlt als Männer. Und in den Vorständen der 100 größten deutschen Wirtschaftsunternehmen machen Frauen 7% aus.
Man kommt sich auf dem Gebiet der Frauenfrage immer wie ein Wiederkäuer vor.
Ja, es liegt noch ein ganz langer Weg vor uns, bis wir wirklich eine Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen haben. Aber immerhin sind wir auf dem Weg dahin. Grit Eggerichs war das aus dem History Team. Also grundsätzlich hatten Frauen in der Weimarer Republik die gleichen Rechte wie Männer. Das stand in Artikel 109 der Weimarer Verfassung. Grundsätzlich. Was das für die Realität der Frauen in der Weimarer Republik bedeutet hat, das bespreche ich jetzt mit Dr. Kerstin Wolf. Sie arbeitet am Archiv der Deutschen Frauenbewegung und ist Historikerin. Hallo Frau Wolf.
Ich grüße Sie, hallo.
Welche konkreten Auswirkungen hatte das Wahlrecht denn auf die Situation der Frauen in Deutschland?
Das ist gar nicht so leicht zu beantworten, weil Sie haben in Ihrer Anmoderation ja schon so schön gesagt, das ist dieses Wörtchen grundsätzlich. Also wie hat man denn grundsätzlich die gleichen Rechte und Pflichten? Das ist ganz schön schwierig. Von dem her kann man gar nicht so genau sagen, was jetzt das Frauenwahlrecht konkret gebracht hat. Aber wichtig war es auf jeden Fall. Und es gibt so ein paar kleine Ansätze, wo man sehen kann, oh ja, da war es wirklich wichtig. Also die gesamte Sozialpolitik zum Beispiel, die Familienpolitik, das waren alles Felder, wo Frauen angefangen haben, vor allen Dingen die Politikerinnen in den verschiedenen Parteien, wo die angefangen haben, darüber zu debattieren, ob die Regelungen, die um 1900 getroffen worden waren, übrigens damals noch komplett ohne Frauen, ob die denn jetzt in der Weimarer Republik immer noch so sinnvoll wären. Es ist leider nicht geglückt, richtig wirklich weiterzukommen. Dafür war die Weimarer Republik auch schlicht und ergreifend zu kurz.
Das heißt, welchen Anteil hatten Frauen am Leben in den sogenannten goldenen 20er?
Na, sie hatten natürlich schon einen entscheidenden Anteil. Wir kennen ja alle die Bilder von diesen jungen, modernen Frauen mit den kurzen Röcken und den kurzen Haaren. Wobei man auch immer nicht so genau sagen kann, wie hoch der Anteil dieser Frauen denn eigentlich an der Gesamtbevölkerung waren. Weil daneben gab es natürlich auch immer noch die Lehrerinnen. Aber es gab die ersten Rechtsanwältinnen, es gab die ersten Juristinnen, die ersten Richterinnen und die Hochschulen fühlten sich auch langsam aber sicher mit Frauen. Also von dem her schon eine entscheidende Zeit für die Frauenbewegung. Wobei ich sagen würde, die Weimarer Republik hat vor allen Dingen davon profitiert, dass im 19. Jahrhundert in der Frauenbewegung einfach sehr viel schon erarbeitet und erkämpft worden war.
Aber dass Frauen studiert haben, das war gar nicht so normal, oder? Oder so selbstverständlich, oder?
Also die Öffnung der Universitäten in Deutschland passierte so ab 1900. Der große Staat Preußen hat dann erst 1908 nachgezogen. Ab da war es erst richtig möglich für Frauen. Und in der Weimarer Republik war es dann selbstverständlich Herr, sagen wir es mal so. Es waren immer noch wahnsinnig viele Hörsäle mit wahnsinnig vielen Männern, aber die Frauen hatten jetzt das Recht. Sie hatten vor allen Dingen auch die Schulausbildung dafür. Von dem her gibt es auch Stimmen von alten Frauenrechtlerinnen, die dann sagten, na, guckt man mal, die jungen Frauen, jetzt gehen sie an die Universität, aber sie haben keine Ahnung von Frauenbewegung und sind uns auch nicht dankbar, dass wir ihnen eigentlich das Recht erkämpft haben.
Wie war das denn mit den Ausbildungen oder dem Ausbildungsstand von Frauen in der Weimarer Republik? Hat sich daran was geändert dann?
Also es war schon ziemlich gut. Ab 1908, auch da wieder 1908, gab es den preußischen Mädchenschulkompromiss. Ab diesem Zeitpunkt war klar, dass Mädchen und Jungen die gleichen Ausbildungen in den Schulen erhalten sollen. Von dem her war es in der Weimarer Republik selbstverständlicher geworden, dass sich diese Bildung und die Ausbildung angeglichen haben. Aber es war ganz klar, dass damals die Gesellschaft ganz klar davon ausgegangen ist, dass Jungs und Mädchen, dass Männer und Frauen ganz unterschiedliche Bedürfnisse haben, ganz unterschiedliche Begabungen auch. Und da gab es ganz klar Studiengänge, die eher von Frauen belegt wurden und Studiengänge, die eher nicht von den Frauen belegt wurden.
Hat das Wahlrecht für Frauen auf längere Sicht emanzipierend gewirkt?
Auf jeden Fall. Also ohne Wahlrecht wäre die ganze Geschichte der Emanzipation sicher anders ausgegangen. Ich kann jetzt nicht ganz genau sagen, wie emanzipierend das Ganze gewirkt hat, aber es ist klar geworden, dass Männer und Frauen staatsbürgerlich einfach gleiche Rechtssubjekte sind. Sie dürfen über die Politik entscheiden. Und das war ein ganz entscheidender Punkt, weil erst dadurch ja dann deutlich geworden ist, dass Frauen auch eine Karriere zum Beispiel in Politik machen können. Ich sag mal, eine Kanzlerin hätte es ohne das Frauenwahlrecht eindeutig auch nicht gegeben.
Wie sah das Leben von Frauen in der Weimarer Republik tatsächlich aus? Das habe ich besprochen mit Dr. Kerstin Wolf. Sie ist Historikerin und arbeitet am Archiv der Deutschen Frauenbewegung. Danke Ihnen für die Information.
Ich danke Ihnen auch.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
Nur so viel Bildung wie absolut nötig und dann ab an den Herd und Kinder kriegen. So sah das Leben von Frauen, plakativ gesagt, bis zum Beginn der Weimarer Republik aus. Und dann durften sie plötzlich wählen und studieren. Matthias, und damit ist der Anteil von Frauen in den Hörsälen immer mehr geworden. Also hat sich die Lage der Frauen verbessert, oder?
Also zweifellos hat sich die Lage verbessert, wenn man das mit der Zeit davor, also mit dem Kaiserreich, vergleicht. Aber man kann die Frauen in der Weimarer Republik natürlich nicht alle über einen Kamm scheren. Die einen waren mit ihrer Rolle als Ehefrau und Mutter zufrieden. Andere nutzten natürlich diese neuen Möglichkeiten. Und wieder andere probierten sich in ganz unterschiedlichen Rollen aus. In der Berliner Varieté- und Kneipenszene traten Frauen in Männerkleidern auf, rauchten Zigarillos und führten sich als Vamp auf. Man konnte das sehr schön an der Fernsehserie Babylon Berlin, die ja in der Hörfunkfassung wie das Buch Der nasse Fisch heißt, sehen.
Und da haben wir ja auch ein Special zugemacht hier mit der Einen Stunde History und da ging es ja auch kurz um die Rolle der Frauen. Die Weimarer Republik wurde dann durch den Nationalsozialismus abgelöst und das war fast so, wie wenn ein Reset-Knopf gedrückt wurde, oder? Welche Rolle spielten Frauen in der NS-Ideologie?
Eine komplett andere. Als erstes waren sie natürlich die Mütter der zukünftigen Kinder bzw. Soldaten. Junge Frauen wurden aufgefordert, dem Zitat Führer ein Kind zu schenken. Sie wurden belohnt mit dem Mutterkreuz und einer hohen sozialen Anerkennung als Erzieherin und Ehefrau. Gleichzeitig verschwanden natürlich wieder viele Frauen aus den Hörsälen an den Universitäten. Die Unis waren dann wieder eine reine Männerdomäne, obwohl es Frauen nicht verboten war zu studieren. Aber über allem schwebte sozusagen als Nazi-Metaebene die Idealvorstellung einer arischen Frau, die mit Charaktereigenschaften wie Treue und Pflichterfüllung, Leidensfähigkeit und Opferbereitschaft ausgestattet war. Aber Kinder bekommen, das war die alleroberste Priorität, weil die NS-Ideologen natürlich wussten, dass viele Millionen Soldaten auf den Schlachtfeldern des Krieges sterben würden.
Wie war das denn dann im Laufe des Krieges? Da waren ja viele Männer weg von zu Hause. Hat sich da das Frauenbild dann irgendwie geändert?
Ja, es hat sich sehr geändert, weil nämlich Frauen immer mehr die Männer, die an der Front waren, im Beruf ersetzen mussten. Frauen waren einerseits in der Rüstungsindustrie eingesetzt, mussten aber andererseits eben auch die Arbeit mitmachen, die sonst die Männer erledigt haben. Dadurch verschob sich auch das Selbstbewusstsein der Frauen. Viele wollten nach dem Krieg ihre Jobs nicht so ohne weiteres wieder aufgeben und an Herd und Kinderbett zurückgehen.
Das ist ja auch irgendwie verständlich. Die Rolle der Frau im Laufe der Jahre, nachdem vor 100 Jahren erstmals in Deutschland weitergehende Rechte für Frauen eingeräumt wurden. Zum Beispiel das Wahlrecht und das Recht zu studieren. Zumindest diese beiden Rechte sind heutzutage ja auch selbstverständlich. Danke, Matthias. Eine Frau muss mit vollem Herzen Mutter sein. Das war ihre wichtigste Aufgabe, das hat Matthias eben gesagt. Außerdem musste sie treu, pflichtbewusst und leidensfähig sein. Spreche ich genauer drüber mit Dr. Nicole Kramer. Sie ist Mitarbeiterin im Historischen Seminar der Uni Frankfurt und beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit Frauen im Nationalsozialismus. Hallo Frau Kramer.
Hallo, guten Tag.
Die ideale Frau im Nationalsozialismus, wie hat die ausgesehen?
Ja, das ist gar nicht immer so mit einem Wort zu beantworten. Die Frau als Mutter ist natürlich im Kern des nationalsozialistischen Frauenbildes. Aber was ich sehr wichtig finde, ist, was hat sie denn als Mutter zu leisten? Und das ist natürlich erstmal so dieser enge Nahbereich, tatsächlich Mutter zu werden, biologische Mutter, dann für die Familie da zu sein, aber dass diese Tätigkeit auch immer sehr stark in den Dienst der Gemeinschaft gestellt worden ist. Das Wichtige ist aber, dass im Nationalsozialismus es durchaus auch andere Frauenbilder gab, die der Funktionärin, und die wurde auch nicht verheimlicht, sondern die wurde auch nach vorne gestellt. Interessant ist, dass hier auch mit dem Konzept der geistigen Mutterschaft agiert wurde. Also die Frau als Funktionärin war dann nicht eben unbedingt biologische Mutter, aber sie war geistige Mutter für andere. Das ist keine Erfindung der Nationalsozialisten, die setzen auf andere Konzepte schon auf, aber das wird hier auch benutzt. Bis dahin, das ist mein letzter Punkt dazu, dass diese Frage, was die Frau als Mutter leisten soll, sich auch verändert hat. Also gerade im Krieg, ich habe mich mit der Frau im Luftschutz beschäftigt, war eben auch Aufgabe der Mutter, für den Luftschutz im Wohnhaus zu sorgen, und zwar nicht nur für sich und ihre Familie, sondern für die gesamte Hausgemeinschaft. Die Luftschutzorganisationen haben ganz bewusst die Frauen angesprochen und das auch schon vor dem Krieg.
Das heißt, es gab tatsächlich Rollen, die die Frauen im Nationalsozialismus besetzt haben.
Ja, genau. Also es gibt Rollen, die sie besetzen sollten. Und das Entscheidende, denke ich, ist, dass es immer so diese ganz starken Anforderungen gab, aktiv zu werden. Also dass auch wenn sie jetzt muttertätig waren, dann war es eine Aktivierung. Sie sollten jetzt muttertätig werden. Das wurde ja auch zum Teil professionalisiert. Auch die Hausarbeit wurde professionell gesehen. Und auch immer so, das ist nicht nur etwas, das ist keine Privatsache mehr, sondern es steht im Dienst des Vaterlandes. Und eben auch die anderen Tätigkeiten, die es gibt, sei es nur als Funktionärin in den NS-Organisationen oder sei es auch in Berufsfeldern, also Fürsorgerin. Es gibt ja noch weiterhin Berufsfelder, die ganz stark frauenorientiert sind. Es ist auch nicht so, dass jegliche Frauenarbeit verpönt wurde. Ganz im Gegenteil, es gibt Berufsverbote auf der höheren Ebene, also heißt öffentlicher Dienst im höheren Bereich. Aber in vielen anderen Bereichen war die arbeitende Frau ja erstens mal Fakt, aber sie ist eben auch Teil der NS-Propaganda gewesen. Wenn man sich die Deutsche Arbeitsfront anschaut, die hat sich auch auf die arbeitende Frau konzentriert. Und das Entscheidende ist aber immer so dieses Aktivierende und vor allem auch immer in den Dienst der Gemeinschaft zu stellen.
Aber es gibt ja immer einen Unterschied zwischen dem, was die Propaganda haben will und dem, was in Realität so ist. Wie war es denn in Realität?
Also ich denke, was erstmal ganz wichtig ist zu sehen, die Partei selber, die NSDAP, ist eine männerbündische Partei, Frauen sind da untergeordnet. Allerdings ist natürlich NSDAP nicht der gesamte NS-Apparat. Es gibt diese Organisationen, da gibt es die NS-Frauenschaft, die ist halt rein auf Frauen konzentriert gewesen. Es gibt aber auch Organisationen, die waren auf beide Geschlechter konzentriert. Die NS-Volkswohlfahrt, da waren auch sehr viele Frauen aktiv und auch sehr bewusst aktiv, kann man auch an den Zahlen sehen. Auch in der Wirklichkeit ist es noch so, dass Frauenarbeit ein Fakt ist. Also viele Frauen hatten ja auch gar keine andere Möglichkeit, als arbeiten zu gehen. Das muss man ja auch schichtenspezifisch sehen. Also es konnten nicht alle Frauen auf einmal sagen, ja klar, wir gehen nicht mehr arbeiten, sondern die Frauenarbeit ist etwas, was weiterhin bleibt und dann ja auch wieder wichtiger wird. Nicht erst im Krieg, auch schon vor dem Krieg. Mit dem Bedarf an Arbeitskräften kann man es schön noch im Ehestandsdarlehen sehen. Erstmal war es gefordert, dass wenn Familien das haben wollten, Ehepaare das haben wollten, dass die Frau zum Arbeiten aufhört. Ja, aber schon Mitte der 30er Jahre ist es nicht mehr so. Die Frau musste nicht mehr ihre Arbeit aufgeben, weil ja auch gar nicht mehr unbedingt gewünscht war, dass die Frauen ihre Arbeit aufgeben, weil sie als Arbeitskräfte auch gebraucht worden sind.
Gab es denn so Vorbilder, die der Propaganda tatsächlich entsprochen haben?
Wenn ich sage, das Frauenbild war jetzt dann auch nicht so eindimensional, wie das auch noch langläufig immer so gedacht wird, dann gibt es natürlich auch verschiedene Vorbilder. Ich finde die Frage gar nicht so einfach. Es gibt nicht viele Frauen, die im Mittelpunkt stehen. Die Reichsfrauenführerin Gertrud Scholz-Klingt zum Beispiel, die mehrfach Mutter war, wobei nicht alle die Kinder, die da immer gezeigt werden, in den Bildern ihre eigenen Kinder waren. Sie war ja dann auch verheiratet, ein zweites Mal verheiratet und der Mann hat dann auch noch mal ein paar Kinder mit in die Ehe gebracht. Ist eben als Mutter in der Propaganda, aber auch als Funktionärin. Sie war die höchste Frau im Nationalsozialismus und einen Großteil ihrer Zeit des Tages hat sie ihre Arbeit in der NS-Frauenschaft gewidmet, war viel unterwegs.
Sie haben eben gesagt, im Krieg mussten Frauen dann auf einmal vermehrt arbeiten, weil aber einfach Arbeitskräfte gesucht wurden. Das heißt, das Leben von Frauen in Deutschland hat sich durch den Krieg dann auch nochmal über die alltägliche Angst vor Bombenangriffen verändert?
Ja, das Leben hat sich natürlich sehr stark verändert. Der Zweite Weltkrieg ist, wie auch schon der Erste Weltkrieg, aber der Zweite Weltkrieg wahrscheinlich noch mehr, ein Krieg, der eben sehr stark von der Bevölkerung in der Heimat dann auch wahrgenommen wurde, dass das Leben verändert hat. Schon allein auch durch die Abwesenheit der Männer, auch dann die Ansprechpartnerin zu sein für die Ämter, was oft gar nicht so selbstverständlich war, weil viel noch was auf dieser zivilrechtlichen Ebene läuft, immer über den Ehemann lief. Und auf einmal muss man sich neue Konstruktionen ausdenken, dass eben eine Frau auch mal so einen Entschädigungsantrag, wenn das Haus kaputt geworden war oder das Mobiliar, selbst unterschreiben kann und nicht warten muss, bis der Mann von der Frau zu Hause kommt. Also da hat sich natürlich auch sehr viel verändert für diejenigen Frauen.
Sagt Dr. Nicole Kramer. Wir haben gesprochen über das Frauenbild der Nationalsozialisten während des Dritten Reichs und wie das Leben der Frauen dann in Realität tatsächlich ausgesehen hat. Danke Ihnen dafür.
Wiederhören.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
Am 8. März ist der Internationale Frauentag. Okay, ja, solche Daten gibt's wie Sand am Meer und es gibt für jeden Quatsch einen internationalen Tag. Ob der Internationale Weltfrauentag sich trotzdem aus der Masse absetzt und etwas ist, dem wir eigentlich mehr Bedeutung zukommen lassen sollten, das bespreche ich jetzt mit Dr. Gesine Fuchs. Sie ist Politikwissenschaftlerin und hat sich in ihren Forschungsarbeiten intensiv mit dem Thema Gleichberechtigung von Frauen und Männern beschäftigt. Hallo Frau Fuchs.
Ja, hallo.
Seit 1911 gibt es diesen Weltfrauentag immer am 8. März, aber so richtig beachtet wird er ja nicht, finde ich. Warum gibt es den eigentlich? Ist das sowas wie ein Feiertag für Frauen?
Das habe ich mich auch gefragt und ich würde sagen, es ist ein Kampf- und Feiertag, ähnlich eigentlich wie der 1. Mai. Und indem wir ihn feiern oder begehen, verleihen wir eigentlich dem einen kulturellen Ausdruck, dass uns Gleichberechtigung und Gleichstellung von Frauen und Männern wichtig sind, dass das ein wichtiges gesellschaftliches Ziel ist, dass wir was dafür tun müssen, dass so Macht, Geld, Zeit und Anerkennung gleich verteilt werden. Und das Land Berlin hat das ja jetzt zu einem offiziellen arbeitsfreien Feiertag gemacht. Und das finde ich eigentlich super.
Und es wird ja auch immer wieder kritisiert, dass es auch heute noch keine vollkommene Gleichberechtigung in Deutschland gibt. Ist das tatsächlich so?
Ja, vielleicht könnte man mit einem Schlagwort sagen, es ist so ein Drittel Gleichberechtigung erreicht, obwohl wir doch eigentlich die Hälfte von allem wollen. Ich denke, dass in den letzten 100 Jahren ganz, ganz viel erreicht worden ist. Sei es in rechtlicher Hinsicht, sei es bei der Bildung oder beim Anerkennen von verschiedenen Lebensentwürfen, auch für Frauen. Gleichzeitig sehen wir, dass weiterhin keine Selbstverständlichkeit ist. Auch das, was einmal erreicht worden ist, keine Selbstverständlichkeit ist. Also ich möchte nur darauf hinweisen, dass Rechtspopulisten und Fundamentalisten Erreichtes wieder in Frage stellen. Also auch die Vorstellung, dass wir Geschlechterverhältnisse gesellschaftlich verändern können, dass die gesellschaftlich gemacht sind, das wird in Frage gestellt und gesagt, also eigentlich, es gibt ja eine Natur der Geschlechter und daran wollen wir dann auch gar nicht rütteln. Das hat leider wieder Konjunktur.
Meine Großmutter ist noch der festen Überzeugung, eine Frau sei nur etwas wert, wenn sie einen Mann an ihrer Seite hat und Kinder bekommt und ihr Platz sei zu Hause am Herd. Ich bin da deutlich anderer Meinung. Gibt es nicht nur in meiner Familie, sondern grundsätzlich so einen Generationenunterschied, inwieweit Gleichberechtigung von Mann und Frau akzeptiert und gelebt wird?
Ich würde sagen, Ihre Großmutter gehört zur älteren Generation, ist vielleicht auch wirklich noch mit dem männlichen Ernährermodell oder dieser Vorstellung aus den 50er Jahren aufgewachsen. Ich würde sagen, dass es ganz anders ist bei der mittleren Generation, also Leute, die durch die 68er-Bewegung oder die zweite Frauenbewegung politisiert worden sind. Für die ist das ungleich wichtiger und wahrscheinlich auch deren Erfahrung, dass man was dafür tun muss. Und ich glaube, aber der große Unterschied, der so sichtbar ist, ist der Unterschied in der Einschätzung zwischen der mittleren und der jungen Generation. Also konkret, viele junge Frauen fühlen sich total gleichberechtigt mit Männern, strotzen also vor Selbstbewusstsein und einige von ihnen sehen deswegen gar keinen Handlungsbedarf mehr. Und jetzt kann man das damit versuchen zu erklären, dass die einfach noch nicht wissen, dass sie diskriminiert sind oder dass sie noch keine Kinder haben. Und wenn sie die dann haben, dann werden sie schon noch merken, dass es im Berufsleben eine gläserne Decke gibt. Ich glaube aber, dass das Problem noch ein bisschen anders gelagert ist, dass wir alle eigentlich uns eine neoliberale Weltsicht zu eigen gemacht haben. Die ist in uns drin. Und da vor allen Dingen so die Vorstellung, dass Individuen alleine verantwortlich sind für ihr Schicksal, dass sie wählen können, um ihr Leben zu gestalten und dass so Strukturen eigentlich gar keine Rolle mehr spielen. Und wenn ich dann überzeugt davon bin, meines Glückes Schmiedin zu sein, dann kann ich auch tatsächlich alles erreichen, dann kann mich nichts von der Gleichstellung abhalten.
Wie steht Deutschland denn im Thema Gleichstellung von Mann und Frau im europäischen Vergleich da?
In der Mitte. Leider in der Mitte. Also es gibt etwas, wo wir ganz gut im EU-Vergleich abschneiden. Also wenn man anguckt, sich den Anteil von Frauen in Regierungen auf Bund- und Länderebene anguckt oder beim Parteivorsitz, da sind wir wirklich überdurchschnittlich. Wenn man dann in Parlamente guckt, also seines Landesparlamente oder eben auch der Bundestag, da sind wir dann so mittel. Auch bei der Erwerbstätigkeit, bei den Beschäftigungsraten. Also da sind die Lücken zwischen Männer- und Frauenbeschäftigung mittelgroß, ungefähr 8%. Und dann gibt es einen Haufen Sachen, wo ich auch wirklich jetzt nochmal erstaunt war, als ich mir das vergegenwärtigt habe. Da schneidet Deutschland wirklich schlecht ab. Also bei der Lohnlücke sind es 21%, das ist wirklich viel. Bei Führungsebenen, zum Beispiel Bundesverwaltung, 75% Männer. Führungsebenen der Sozialpartner, 80% Männer. Wissenschaft und Forschung oder Medienaufsichtsgremien, auch 80% Männer.
Also da ist noch Luft nach oben.
Da ist total Luft nach oben und da machen es andere auch vor. Und man kann ja sehen, das sind viele Dinge, da könnte man mit ein bisschen politischen Willen durchaus einfach auch mal Frauen nominieren und rein delegieren.
Wie viel Gleichberechtigung wir heute in Deutschland leben und warum wir dem Weltfrauentag am 8. März mehr Bedeutung zukommen lassen sollten, das habe ich besprochen mit Dr. Gesine Fuchs. Danke Ihnen.
Ja, bitte.
Matthias, wir haben uns in dieser einen Stunde History ja schon angeschaut, wie es den Frauen in Zeiten vor der Weimarer Republik so gegangen ist, wie es dann dazu kam, dass Frauen 1919 mehr Rechte bekommen haben und wie es sich im Zweiten Weltkrieg entwickelt hat. Wie war es denn dann danach, als die Bundesrepublik gegründet wurde? Waren Frauen und Männer da dann gleichberechtigt?
Das kann man wirklich nicht sagen. Sie waren es nicht. Nur ein Beispiel. Wollte eine Frau eine Arbeit aufnehmen, dann brauchte sie dazu das Einverständnis ihres Mannes. Wenn der Nein sagte, dann war nein. Ein eigenes Konto auf der Bank einrichten konnte sie ebenfalls nur mit der Unterschrift ihres Mannes. Das Scheidungsrecht war ausschließlich zum Nachteil der Frauen ausgelegt. Sie hatten praktisch keine Rechte, falls ihre Ehe geschieden werden sollte. Es war natürlich nur eine Frage der Zeit, wann das zu schweren Konflikten führen würde. Zum ersten Mal wurde es mit den Studentenunruhen, an denen ja auch sehr viele Frauen und junge Mädchen beteiligt waren, richtig laut. Da traten auf einmal selbstbewusste junge Frauen auf, die sich mit Werbe ins Getümmel der Debatten warfen und klar machten, dass sie ihr Leben selber in die Hand nehmen wollten. Dann gab es jahrelange Debatten um das Recht auf Abtreibung, die der Öffentlichkeit in der Bundesrepublik klar machten, dass die Frauen den Männern die Verfügungsgewalt über ihren Körper nicht mehr zubilligen würden. Das hat natürlich auch entsprechende Reaktionen ausgelöst.
Und heute ist es ja aber auch immer noch nicht so hundertprozentig gut, ne?
Also die Debatten jedenfalls in der Schärfe von damals, die sind vorbei. Aber bleiben wir mal bei der Frage, ob eine Frau ein Kind austragen will oder nicht. Sollte sie sich für ein Nein entscheiden, muss sie zu einem Arzt oder einer Ärztin gehen. Aber die Ärzte dürfen auf ihrer Homepage nicht kundtun, dass sie eine solche Abtreibung gegebenenfalls vornehmen würden. Das sei Werbung, wird da argumentiert und der Streit wird derzeit vor Gericht ausgetragen. Für mich zeigt das, dass die Gesellschaft mit dieser Frage immer noch keinen Frieden gefunden hat. Nach wie vor, glaube ich zumindest, möchten viele Menschen den Frauen diese Entscheidung nicht zugestehen. Aber ansonsten finde ich schon, dass die Gleichberechtigung der Frauen in sehr vielen Bereichen durchgesetzt worden ist. Es fehlen noch ein paar weibliche Vorstände in DAX-Unternehmen und nach wie vor gibt es Firmen und Branchen, in denen nicht der gleiche Lohn für gleiche Arbeit gezahlt wird. Aber im Vergleich zu den 60er oder 70er Jahren des 20. Jahrhunderts geht es Frauen heute in Deutschland sehr viel besser.
Wir haben es immerhin geschafft, diese komplette Sendung jetzt fast nur mit Frauen auf die Beine zu stellen. Also ja, Matthias, von dir abgesehen, ja, als Quotenmann.
Tut mir furchtbar leid, ich kann es jetzt auch nicht mehr. Und außerdem will ich hier noch sagen, auch Norman ist ein Mann, der
natürlich
diese Sendung nämlich technisch betreut.
Den hätten wir ja auch fast vergessen.
Ja.
So, in der nächsten Sendung geht es dann aber dafür wieder um einen Mann, nämlich um den Dalai Lama und seine Flucht nach Indien.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
Jeden Montag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.